Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Ist Arnold Schönberg 2024, 150 Jahre nach seiner Geburt, ist dieser Komponist ein Klassiker heute?
Arnold Schönberg ist heute ein Klassiker. Er war der konservative Revolutionär, so haben ihn Zeitgenossen bezeichnet. Es ist eine Figur, die in ihrem Schaffen, in ihrem sehr breiten Oeuvre, alle Aspekte zusammenfasst, die den Beginn der Moderne im 20. Jahrhundert kompositorisch, künstlerisch ausmacht. Seine ästhetische Haltung, sein künstlerischer Ethos ist heute noch von Belang, spricht zu uns durch seine Werke, seine großen spirituellen Werke, die Jakobsleiter Moses und Aaron, aber auch durch Werke verschiedener Gattungen, die die traditionelle Grenzen der damaligen Zeit überschreiten.
Die Frage nach diesem Klassikerstatus Arnold Schönbergs, den Sie ja auch im Hinblick auf die Gegenwärtigkeit beantwortet haben, diese Frage stellt sich ja vielleicht auch ein wenig, weil Schönberg für die Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem Schlagwort geworden ist, vielleicht so wie das bei Stockhausen in gewisser Hinsicht in der zweiten Hälfte dann gilt. Also ein Komponist, mit dem sich alle möglichen Vorstellungen verbinden, aber vielleicht nicht unbedingt immer auch die Kenntnis der Musik im Einzelnen, also Schlagworte wie atonale Musik, Zwölftonmusik, das sind ja durchaus Dinge, die den gewöhnlichen Musikfreund, die Abonnentin klassischer Konzerte nicht unbedingt animieren, vielleicht immer ins Konzert zu gehen. Andererseits weiß man ja, und das lernt man, wenn man sich mit Schönberg beschäftigt, dass er ganz vieles parallel war. Also es gibt ja gar nicht den Radikalmodernisten und dann den Traditionalisten, sondern es sind viele Dinge parallel und er hat auch viele Dinge wieder aufgegriffen. Das ist ja auch ein Bild, das dazu führt, dass man Schönberg gar nicht so leicht einordnen kann.
Schönberg hat sich ja selber auch im Spiegelbild mit seiner Gesellschaft, mit der Kultur seiner Zeit und auch der Rezeption durch Kritik und Publikum als humorvoll, als musikalischer Bürgerschreck bezeichnet. Aber eine Rolle, in die er gedrängt wurde. Er selbst hat diese Rolle überhaupt nicht angestrebt. Sein Streben galt dem Wahrheitsanspruch in der Kunst. Und es ist sehr schwierig, über Schönberg generalisierend etwas zu sagen. Sein Oeuvre, das wir, wenn wir mal beginnen, in der früheren Periode mit dem spätromantischen Streichsextett Verklärte Nacht bis über die freitonalen, freiatonalen Werke, über die frühe Zwölftonperiode bis zum Spätwerk, das dann auch wieder tonale Elemente aufgreift, dieses Oeuvre ist so heterogen, dass man kaum je über eine Schönberg-Musik im Allgemeinen sprechen kann. Also die Töne durchschreiten eigentlich einen unglaublichen Entwicklungsgang und es lässt sich von diesem einen gültigen Schönberg kaum sprechen, wenn auch, da kommen wir wieder zurück auf diesen Klassikerbegriff, ihm durch die Rezeption im 20., 21. Jahrhundert eine Klassiksprechung zuteil wurde.
Die Rezeption ist ja etwas, das Sie auch in einer aktuellen Publikation beschrieben haben, etwas, über das wir gleich noch mal gesondert sprechen werden. Sie haben Beiträge zu den Strategien der Durchsetzung bei Schönberg veröffentlicht, also die Frage, wie er sozusagen an die Öffentlichkeit herangetreten ist und wahrgenommen wurde, wie er sein Werk, das ja sehr facettenreich nicht nur in der Musik, sondern auch in der Malerei und in der Theoriebildung ist, wie er das durchsetzen konnte, auch aus einem ja vielleicht etwas außenseiterartigen Standpunkt heraus, denn er war ja in allen Dingen eigentlich Autodidakt. Dazu die Frage, würden Sie anschließend an diese Überlegung Schönberg als Klassiker sagen, dass er durchgesetzt ist?
Schönberg ist absolut durchgesetzt, nicht zuletzt durch die Etablierung eines ihm gewidmeten Komponisteninstituts, zunächst in Los Angeles, dann in Wien. Also diese Institutionalisierung eines Komponisten durch ein eigenes Zentrum findet ja nicht oft statt. Das ist eine hohe Weihe, die ausgesprochen wird von einem Kollektiv, das sich zu einem Künstler, zu einer Person, zu einer Persönlichkeit bekennt. Dann ist natürlich Schönberg angekommen durch den vielfältigen Zuspruch, der ihm erteilt wird, durch sehr ambitionierte Musiker und Musikerinnen, durch viele Generationen. Also wir sehen das jetzt bei den jüngsten Rising Stars, die sich mit Schönberg sehr intensiv auseinandersetzen und vielleicht auch aus dieser historischen Distanz auch sehen, dass das nichts ist, wovor man Angst haben muss. Natürlich hat sich auch mittlerweile das technische Verständnis, die allgemeine Auffassung dieses doch komplexeren Tonsatzes diametral gewandelt im Verhältnis zur frühen Zeit, wo es also diese Partituren noch sehr, sehr komplex waren, auch zu lesen, zu buchstabieren, nachzuspielen. Aber diese verschiedenen Facetten des Aufnehmens seines Oeuvres in einen Katalog, in ein Vermittlungsprogramm, das sind schon Kriterien, die darauf hindeuten, dass dieser Mensch, die Persönlichkeit, der Komponist, der Künstler in der Jetztzeit als anerkannt angekommen ist.
Was ja auch für die Anerkennung spricht, zumindest in der akademischen Welt, ist die Tatsache, dass ein Handbuch über Arnold Schönberg jetzt in diesen Tagen erschienen ist. Sie haben, Frau Muxeneder, dieses Handbuch zusammen mit Andreas Mayer und Ulrich Scheidler herausgegeben. Es erscheint in der renommierten Reihe der Bärenreiter Metzler Komponisten Handbücher. Also das ist ja vielleicht auch ein Element der Klassikerwerdung, wenn solche Publikationen erscheinen. Was mich an diesem Handbuch tatsächlich erstaunt hat in der Lektüre beim Durchblättern dieses großen Buches, ist, dass es keine Einteilung gibt, wie man sie sonst bei Komponisten oft kennt, also beispielsweise Brahms, die Kammermusik, die Orchestermusik, die Lieder. Bei Arnold Schönberg gliedern sie tatsächlich das Schaffen Schönbergs chronologisch. Hängen denn Leben und Werk von Arnold Schönberg, gerade dieses widersprüchliche, facettenreiche Werk, so eng miteinander zusammen?
In der Konzeption des Schönberg-Handbuchs hat es sich sehr schnell, die Idee ist aufgekommen, dieses Oeuvre nicht nach den gängigen Kriterien der Handbuchsystematik aufzugliedern. Zum einen, weil sich dieses Oeuvre in der Erweiterung der Gattungsgrenzen, der Aufweichung dieser Grenzen auch schon ein bisschen versperrt hat gegen diese Systematik. Und zudem war sehr wichtig zu zeigen, inwiefern Schönbergs Lebenswelten auf seine Werke rückwirken und auch die Werke sein Leben stark beeinflussen. Und dieses Zusammengehen und auch die Werke zu kontextualisieren war einer der wichtigsten Herangehensweisen an diese Publikation, auch um den Schönberg ein bisschen aus dieser abstrakten Welt, aus dieser Welt der angeblichen Zahlen und Mathematik herauszuholen und als Menschen darzustellen, als Menschen mit allen seinen Brüchigkeiten, den Kontinuitäten und den Schönheiten, die ihm widerfahren ist, aber auch den Furchtbarkeiten dieses Jahrhunderts.
Wozu ja auch dann der Holocaust gehört und die Emigration Arnold Schönbergs aus Wien oder beziehungsweise damals aus Berlin, wo er war, in die USA. Es ist ja ganz erstaunlich, Sie sprachen das Thema Zahlen an. Die Zahlen sind natürlich allein durch diesen Begriff der Zwölftonmusik bei Schönberg vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung immer präsent. Bemerkenswert ist ja, dass es eine ganze Reihe von Werken gibt, für die er eine Opusnummer vergeben hat, so wie die Klassiker das zu tun pflegten. Und es gibt auch eine ganze Reihe, mindestens genauso viele Werke, die keine Opuszahl tragen. Es sind genau 50 Opusnummern. Er ist 1951 gestorben. Das Verführerische ist, dass man manchmal das Gefühl hat, dass er tatsächlich jedes Jahr der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer gleichlautenden Opuszahl versieht. Geht nicht ganz auf, aber manchmal gibt es ja so eine gewisse Überschneidung. Wie sind denn diese ganzen Brüche, auch diese schrecklichen Verwerfungen in seiner Musik zu erleben?
Schönberg war ein linientreuer Komponist, nämlich der eigenen vorgegebenen Linie dieses Wahrheitsanspruches. Aber viele Wege haben ihn auch abkommen lassen von einer Wunschlinie des Schaffens. Das waren Sachzwänge, das waren Zurückweisungen, das waren aber auch Zusprüche. Zusprüche von progressiven Verlegern. Der erste in Berlin, Drei-Lilien-Verlag. Später die Universal-Edition, dann Peters, Schirmer. Diese Sachzwänge haben ihn ein bisschen auch geleitet, wie jeden Künstler wohl in seiner Zeit. Aufführungskontexte, Wunschaufführungen, die weggefallen sind, der Versuch, sein Œuvre zu etablieren im Musikmarkt, aufgeführt zu werden, zum Beispiel durch Richard Strauss, der das Dirigat von Schönberg-Werken wiederholt abgelehnt hat, oder durch andere berühmte Dirigenten, dann langsam Fuß zu fassen im Musikleben. Nicht nur in Wien, sondern auch dann an seinem zweiten Lebensstandort Berlin und dann auch die Internationalisierung des Werkes, die ab ja 1911 circa auch stattgefunden hat durch erstmalige Aufführungen in den USA. Aber das alles unterbrochen auch durch Kriege, durch Nöte und diese vielfältigen Zeitläufe dieses Jahrhunderts spielen sich auch in seinen Werken ab, nicht zuletzt dann auch thematisch.
Es ist ja schön, dass wir für dieses Gespräch von Berlin aus nach Wien mit einer Leitung verbunden sind. Das heißt, wir sind an zwei entscheidenden Standorten des Schönbergschen Lebens. Wir bräuchten jetzt als dritten vielleicht noch Los Angeles dazu. Nun ist ja Arnold Schönberg mit seiner Geburtsstadt Wien eng verbunden und auch der Begriff Wiener Schule, der sich herausgebildet hat, ja auch in bewusster Anlehnung an den Begriff der Wiener Klassik, spielt ja eine ganz große Rolle einerseits. Andererseits weiß man, dass Schönberg eben viele Jahre in Berlin auch in unterschiedlichen Phasen seines Schaffens verbracht hat. Er hat ja in Berlin dann auch am Ende seiner Zeit in Europa eine Meisterklasse an der Preußischen Akademie inne gehabt. Gibt es für Sie eigentlich gerade auch aus der Wiener Perspektive einen Unterschied zwischen dem Wiener und dem Berliner Schönberg?
Eine sehr gute Frage, über die man nachdenken sollte. Es gibt Unterschiede zwischen dem Wiener und dem Berliner Schönberg in der Intensität der Aufnahme seines Werkes und der Ablehnung seines Werkes. Er stand in keinem sehr guten Verhältnis zu seiner Geburtsstadt, weil dort die Ablehnung und die Reibungsflächen am größten waren, auch der Zuspruch. Und seine drei Berliner Aufenthalte, die ja schon losgingen Ende 1901, also da als junger Komponist und dann auch bald als junger Vater Fuß fassen wollte in der Leichten Muse, in dem Kabaretttheater Buntes Theater von Wohlzogen, dann über den zweiten Aufenthalt ab 1911 bis 15, das eine ganz andere Situation war, eines schon, als dieser musikalische Bürgerschreck schon international mehr oder weniger bekannt war, auch sein Versuch in Berlin zu lehren, als dann auch schriftstellerisch hervorzutreten, bis dann auch zur eigentlichen europäischen Anerkennungszeit ab 1926, seiner Anstellung an der Preußischen Akademie der Künste. Diese Perioden spiegeln aber auch jeweils andere Kompositionstechniken wider, Stiltechniken und Stilepochen. Was Schönberg sicher an Berlin am meisten gefallen hat, war das Berlin der 20er Jahre mit seiner riesengroßen Unterhaltungsindustrie. Er war ein unglaublich begeisterter Kinogänger. Er war dann zum zweiten Mal verheiratet mit einer um einige Jahre jüngeren Frau. Er hatte dieses Gesellschaftsleben und nun erstmals auch finanziell gestützt durch eine Anstellung in vollen Zügen genossen. Aber auch den Aufstieg des Hakenkreuzes sehr bewusst vernommen, aufgenommen und dann auch reflektiert in Schriften. Also das ist eine weitere Ambivalenz im Leben Schönbergs, diese Lebensfreude, die mit der Zukunftssorge immer in eins zu denken ist.
diese Zukunftssorge, die ihn dann ja in die USA gebracht hat, wo er dann ja vielleicht auch nochmal ein amerikanischer Komponist wurde, jedenfalls sich durchaus geändert hat, auch anders positionieren muss. Das ist ein Thema, das über den Inhalt dieses Konzertes, in dessen Pause wir hier sprechen, doch sehr weit hinausgeht. Daher noch einmal konkret die Frage, Frau Muxeneder, Sie sind ja Sammlungsleiterin des Arnold Schönberg Center in Wien und in dieser Funktion publizieren Sie nicht nur viel, sondern Sie machen auch Ausstellungen. Sie haben gerade eine Ausstellung über Arnold Schönberg und Karl Kraus. Auch hier das bemerkenswerte Jahrgang 1874, ein sehr interessanter Jahrgang der Kulturgeschichte, der auch viele andere hervorgebracht hat, aber eben diese beiden, Arnold Schönberg und Karl Kraus. Es ist ja bekannt, dass die Komponisten der Wiener Schule, also Schönberg selbst, seine Schüler Webern und Berg, aber auch Ernst Krenek, dass die alle eine ganz große Verehrung für Karl Kraus hatten und die Vorlesungen von Kraus, seine öffentlichen Auftritte waren ja geradezu kultische Veranstaltungen, zu denen man pilgerte. Hat denn Karl Kraus selbst, der ja irgendwie ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Musik hatte, so viel von dem, was Schönberg getan hat, auch mitbekommen?
Kraus war, ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, er war musiktaub, aber musiktaub für eine gewisse, das, was man heute als E-Musik subsumieren würde. War ein Anhänger der leichten Muse, mittelleichten Muse, hatte in seinen Vorlesungen dann auch oft Musik von Offenbach integriert und war eher in der Operettenwelt zu Hause. Soweit wir wissen, hat er kein einziges Schönberg-Konzert besucht, obwohl es einen Mittelsmann zwischen Kraus und Schönberg gab, den Architekten Adolf Loos, der sehr musikaffin war, einer der besten Freunde Kraus, auch sein Taufpate übrigens, und der Schönberg tatkräftig, ideell immer unterstützt hat bei seinen Bemühungen im Musikleben, auch mit sperrigen Werken Fuß zu fassen. Kraus hatte aber, auch wenn er diese Töne nicht in dieser Weise vernehmen konnte, wollte, einen Hang und einen Wunsch und Willen, seine Zeitgenossen, seine progressiven Zeitgenossen ideell zu unterstützen durch Support in seinem Periodikum Die Fackel, was ja von vielen tausenden Lesern auch gelesen wurde, rezipiert wurde. Und da gibt es immer wieder Spuren darin nach Skandalen, wo er sein Publikum und die Leser auffordert, man möge das eigene Unvermögen nochmal revidieren. Das Publikum, die Kritik, die randalierenden Konzerten, wie es damals in dieser Zeit noch möglich war, diese Aggressionen mal zu überdenken und auf die Kunst zurückkommen. Und diesen Support hat Schönberg und seine Schule, aber auch andere progressive Zeitgenossen wie aus Architektur, Literatur und bildender Kunst durch ihn erfahren. Und das war natürlich auch ein besonderer Anreiz für das Zusammengehen von diesen Unruhestiftern und Enfants Terribles in Wien um und nach 1900.
Nun kann man ja das Arnold Schönberg Center in Wien nicht nur besuchen, um dort Ausstellungen oder Veranstaltungen zu sehen, sondern auch zum Forschen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt Ihrer Tätigkeit, die Bewahrung und Beforschung des Nachlasses. Und Sie haben mir im Vorfeld verraten, dass der Dirigent des heutigen Abends, Kirill Petrenko, bei Ihnen gewesen ist, um sich die Bestände anzuschauen. Was hat denn Herr Petrenko in Wien gefunden?
Herr Petrenko ist zurückgegangen auf die Ursprünge der Jakobsleiter und hat sich die Handschriften von Schönberg angesehen, das große Particell. Das Werk ist ja zu Schönbergs Lebzeiten nicht aufgeführt worden, sondern wurde dann aus den Manuskripten, aus dem Nachlass in eine aufführbare Partitur gebracht durch einen Schüler, den Winfried Zillig, einen Berliner Meisterschüler. Und Herr Petrenko war zunächst am Schönberg Center, um sich die vorige Ausstellung zur Zwölftonmethode anzusehen und dann im Archiv die Aura Schönbergs und der alten Zeit aus den Handschriften zur Jakobsleiter aufzunehmen.
Das ist ja in der Tat ein ja doch Hauptwerk vielleicht, auch wenn es relativ selten gespielt wird. Und auch hier wieder eine Beobachtung, die man ja bei einigen Werken Schönbergs machen kann. Also gerade in diesen großen Werken, in denen er sich mit den Grundfragen des Glaubens und der Existenz auseinandersetzt, kommt er irgendwie an kein Ende. Das ist ja so wie bei Moses und Aaron, seiner unvollendeten Oper. Ist das eigentlich mit der Jakobsleiter, die ja auch ein Fragment ist und dann eben ausgearbeitet wurde, zu vergleichen?
Es ist vielleicht insofern zu vergleichen, weil Schönberg sowohl in der Jakobsleiter wie auch in Moses und Aaron existenzielle Fragen stellt. Zum Menschsein, zur Seele, vielleicht auch zur Spiritualität des Menschen, seiner eigenen Spiritualität. Immer wiederkehrende Themen bis heute. Und die dann auch interessanterweise auch in den eigenen Textvorlagen, den eigenen Libretti verhandelt. Das ist eine Musik, die Schönberg auf eigene Worte schreibt. Und die Jakobsleiter ist ja im Ersten Weltkrieg begonnen worden. Und Schönberg hat sie als Teil einer großen Symphonie aufgefasst zunächst, in Nachfolge von Mahlers Achter. Und hat dies als Monumentalwerk konzipiert. Und die Jakobsleiter sollte einen Satz bilden. Und letztendlich ist ihm dieser Satz auch in seiner Konzeption wahrscheinlich entglitten und wurde dann zu einem Oratorium. Es ist interessant, dass auch Schönberg dieses Werk, das er auch nicht fertig komponiert hat oder sagen wir mal so in eine aufhörbare Partitur gebracht hat, dass dieses Werk dennoch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde, und zwar nur in Form eines Textes und als Separatum, als eigene Dichtung. Also da sieht man auch den Anspruch, den er selbst an sich als Dichter, als Schriftsteller stellt, und auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, seht her, das ist meine Zusammenfassung unserer Zeit und so sehe ich uns als Menschen mit unseren Unwägbarkeiten und mit unserer Sinnsuchen. Und dass dieses Werk dann so extra publiziert wurde und dann auch auf Schönbergs Wunsch und Betreiben auch mehrfach aufgeführt wurde, und zwar als Lesetext.
Von dieser Erhabenheit, die Sie hier schildern, komme ich mal zu einer ganz praktischen und auch abschließenden letzten Frage. Frau Muxeneder, Sie sind seit 25 Jahren mit der Sammlung des Arnold Schönberg Center, also sozusagen von den Anfängen dieser Institution auf, beschäftigt. Arnold Schönberg war ein sehr erhabener Künstler, wie wir auch sicherlich an diesem Werk und an diesem Abend feststellen können, aber er war sehr vielseitig, in Stellen auch skurril, aber irgendwie auch ein sehr strenger Komponist. Wie lebt es sich so viele Jahre mit einem solchen Komponisten zusammen? Wären Sie für Alban Berg zuständig, würden Sie ja vielleicht eine andere Art haben, sich mit diesem Komponisten auseinanderzusetzen.
Was an Schönberg fasziniert, sind seine vielen Facetten im Oeuvre, aber auch in der Persönlichkeit, die sich aus den Texten herauslesen lassen. Es gibt oft sehr humorvolle Momente. Der wienerische, der österreichische Schönberg, der viele Momente seines Humors und seiner Freundlichkeit, seiner Lebensbejahung aufblitzen lässt. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie dieses Bild, das man sich selber machen kann von dieser Persönlichkeit durch das Eindringen in seine Lebenswelten, wie sich das oft diametral unterscheidet vielleicht von dem Bild, das ein Außenstehender hat auf ein Oeuvre und auf eine Persönlichkeit, die durch ein vielleicht oft streng empfundenes Werk repräsentiert wird. Schönberg ist indes ein Mensch in seiner Ganzheit, wie jeder Mensch ein Mensch in seiner Ganzheit ist, und als solche durch den Nachlass erlebbar. Und wenn man in das Arnold Schönberg Center geht in der Früh, kommt man jeden Abend mit neuen Eindrücken zurück, sei es durch den Besuch von den Konzerten, die bei uns veranstaltet werden, durch einen Blick ins Archiv, in die Bibliothek oder vielleicht auch einen Blick in Schönbergs Arbeitszimmer, das bei uns ausgestellt ist als Replik des Originals aus seinem Haus in Los Angeles. Wir sagen oft ein Multiplex, ein sehr facettenreicher, liebenswerter, interessanter und ehrfurchtgebietender Mensch.